Ja, wenn das passiert, haben wir gerade gesungen, wenn es passiert, dass Gott sein Wort so an uns richtet, dass es sozusagen nicht nur an uns gerichtet ist, sondern dass es ankommt. Und das macht den Unterschied aus, weil wir ja ganz, ganz viele Worte haben, ganz, ganz viele Bilder haben, ganz, ganz vieles, was sozusagen um unsere Aufmerksamkeit kämpft und ringt, umso wichtiger heute Morgen diese Stunde miteinander zu haben. Also, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet jetzt, dass ihr vielleicht auch erwartungs- und hoffnungsfroh darauf fokussiert seid. Dieser Predigttext hat eine gewisse Intimität. Warum der so intim ist, das wird sich, glaube ich, im Laufe der Predigt noch zeigen. Stellt euch auf jeden Fall auf eine gewisse Intimität ein. Das heißt, es kann euch nahe kommen, so nah wie das Messer an der OP sozusagen, an das, was da geschnitten werden muss. Ich steige auch gleich ein mit dem Text aus dem Hebräer, Kapitel 4, 12 und 13. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, ein scharfes Messer oder Gottes Wort ist, Punkt, Punkt, Punkt. Dort steht, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Nun, ich komme gleich zur Sache und nenne euch die drei Überschriften meiner Predigt heute. Erstens, was war los bei den Hebräern? Zweitens, das Wort Gottes ist schärfer, ein schärfstes Messer der Welt. Und drittens, stell dich dieser Anrede Gottes. Da wird es echt intim. Also, was war los bei den Hebräern? Wir wissen nicht genau, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Wir wissen nicht viel über die Gemeinde, an die dieses Schreiben zuerst gerichtet war. Manches kann man aber selbst dem Brief entnehmen. Etwa dieser Briefschreiber ist echt in großer Sorge, fast in heller Aufregung. Ihm ist nämlich zu Ohren gekommen, dass nach der Begeisterung des Anfangs bei den Hebräern jetzt nun der Eifer des Glaubens schwer nachlässt. Manche kommen nur noch unregelmäßig, andere gar nicht mehr. Manche kämpfen mit Zweifeln, ob sie auf die richtige Karte gesetzt haben im Glauben. Andere lassen sich gehen und nehmen mit, was Spaß verspricht. Das sonntägliche Treffen bröckelt. Mehr noch, der Glaube schwindet. Und mancher in dieser Gemeinde der Hebräer spielt mit dem Gedanken, das Vertrauen auf Jesus wegzuwerfen. Wie so ein altes Hemd, kennt ihr, das löchrig geworden ist. Kleidersack. Dieser Seelsorger, der hier schreibt, sorgt sich um die Seelen seiner Hebräer. Was, wenn sie aufhören, Jesus nachzufolgen? Was, wenn sie mit Füßen abstimmen? Was, wenn sie sich ganz allmählich aus dieser Gemeinschaft verabschieden? Erst irgendwie so innerlich und irgendwann dann auch äußerlich. Und darum schreibt er diesen Brief, in dem er mal mahnt, mal erklärt, mal warnt und vor allem Jesus vor Augen malt, der so viel für die Hebräer getan hat. Und hier steckt in diesem Text, in diesem Thema, in dieser Situation damals bei den Hebräern die Frage drin, die auch uns interessiert. In welche Richtung bewegt sich dein Glaube? In welche Richtung bewegt sich dein Glaube? Wachsen oder schrumpfen? Jesus entgegen oder von Jesus weg? Bist du mit dabei, dich an Jesus auszurichten? Unser Jahresthema 2026 heißt ja, wir sind eine Gemeinde, die sich an Jesus Christus ausrichtet. Irgendwann, so war es bei euch wahrscheinlich auch, bei den meisten von uns, durften wir den Glauben an Jesus entdecken. Wisst ihr noch, damals, die Anfänge? Vielleicht hatten wir das gar nicht vor, aber es kam so. Oder vielleicht war es auch ganz anders. Jemand hat sich ganz bewusst auf die Suche nach Gott gemacht und diese Suche war nicht vergeblich bei dir. Und dann hast du Ja zu Jesus gesagt, angefangen mit diesem Vertrauen, vielleicht ein Gebet, vielleicht einen Entschluss, vielleicht eine Taufe, vielleicht eine ganz langsame, gewachsene Einsicht. Und seither lebst du im Glauben. Und da gibt es auch so etwas wie Wachstum, was du bei dir feststellen kannst. Du fängst an, dich irgendwie zurechtzufinden. Du lernst, wie Christen beten. Du entdecktest Gaben, mit denen du Jesus dienst. Du fandst einen Platz in der Gemeinde. Du verstehst immer besser, wer Jesus ist. Und vielleicht merkst du eines Tages, du möchtest Jesus nahe sein. Du kannst dich ihm anvertrauen, ohne Jesus willst du nicht mehr leben. Du willst ohne Jesus nicht mehr leben. Und dann geht es auch nicht nur um unser kleines Leben, um das sich Jesus drehen soll. Nicht mehr nur Jesus für mich, sondern auch ich für Jesus und ich für seine Gemeinde und ich für sein Wort. So war das vielleicht bei dir, vielleicht auch bei dir. Im Hebräerbrief wird es nun noch etwas komplizierter. Offenbar waren die Hebräer zunächst auf einem guten Weg, richtig frisch unterwegs. Jesus war ihnen nah und wurde ihnen wirklich immer wichtiger. Und manchmal, wisst ihr, manchmal erlebten sie Momente, wie es ist, wenn sich alles um ihn dreht. Nicht um mich, um ihn dreht. Und sie verrückterweise gerade dann am glücklichsten waren, wenn sie sich nicht mehr um sich selbst drehen mussten. Kennt ihr das? Und dann gab es neben diesen Highlights vielleicht auch Rückschläge. Es ging offenbar nicht immer nur nach vorne, immer höher und immer besser. Es ging auch in die umgekehrte Richtung, schrumpfen statt wachsen, sich von Jesus distanzieren, statt seine Nähe zu suchen. Von seiner Gemeinde weg, statt hin zu seiner erwählten Braut. Probleme blieben also nicht aus. Konflikte machten das Leben in der Gemeinde mühsam. Die Begeisterung erlahmte und je länger es dauerte, desto schwerer fiel es, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen. Manche schienen sogar mit dem Gedanken zu spielen, die Klamotten hinzuschmeißen und Jesus zu kündigen. So ernst war das. Es ist kein Spiel. Ahnt ihr, wie es in dieser Gemeinde ausgesehen hat? Wie viel haben wir als Credo-Gemeinde von ihr? Unseren Briefschreiber auf jeden Fall lässt das nicht schlafen. Echt nicht mehr schlafen. Darum schreibt er ihnen. Eigentlich ist das gar kein Brief. Eigentlich ist das eine Predigt. Das war also mit den Hebräern los. Wie geht's weiter? Das Wort Gottes als schärfstes Messer der Welt. Und jetzt interessiert natürlich diesen Schreiber des Hebräerbriefes, was kann diesen Abwärtstrend aufhalten? Diese Richtung sozusagen, in die sie eingeschlagen hat, umkehren. Im Hebräerbrief heißt die Antwort, Gott muss reden. Gott muss zu Wort kommen. Wenn das nicht geschieht, dann ändert sich gar nichts. Das ist eine interessante Redewendung. Sein Wort muss zu uns kommen. Und wir müssen ihn zu Wort kommen lassen. Er kommt zu uns als Wort, als Anrede, als Trost, als Mahnung, als Charisma, als Anspruch an dich, als Ansporn, als sanfte Überwindung deiner inneren Widerstände gegen ihn. Wenn wir ihn zu Wort kommen lassen, heute, wenn du sein Wort hörst, dann mach nicht dicht. Dann lass es zu. Dieses Wort, so heißt es nun, ist ein besonderes Wort. Ich greife drei Eigenschaften des Wortes Gottes heraus. Dieses Wort ist erstens lebendig. Es ist kein toter Buchstabe. Dieses Wort lebt. Es entfaltet sich. Es führt quasi ein überraschendes Eigenleben.
Es lebt und ist nicht tot zu kriegen. Wer es hört, hört eine lebendige Stimme. Dieses Wort ist lebendig. Das Wort ist zweitens energisch. So steht es hier im Griechischen. Es ist kraftvoll, es ist wirkmächtig. Es ist ein Wort, das tut, was es sagt. Es ist also ganz sicher kein Gerede, kein Geschwätz. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Wenn Jesus sagt, Lazarus, komm aus dem Grab heraus, dann wird aus einer Leiche ein lebendiger Mensch. Wenn Jesus sagt, folge mir, dann erhebt sich der Matthäus von seiner Bank an der Zollstation. Wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, dann steht der Krüppel auf seinen eigenen Beinen. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann weicht der alte Sorgengeist aus unserem Herzen. Wenn er spricht, dann geschieht das. Wenn wir hören, dass er spricht, dann geschieht das. Dieses Wort ist also erstens lebendig, nicht tot. Und es ist zweitens energisch, ihr merkt, kraftvoll, wirkmächtig. Und das Dritte, das hat es besonders in sich. Dieses Wort ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Mehr noch, es durchdringt, so heißt es im Text, Seele und Geist, Mark und Bein. Das Wort ist der Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Und vielleicht sagen wir jetzt lebendig, okay, zugestanden. Vielleicht sagen wir energisch, kraftvoll, okay, einverstanden. Aber was ist schärfer als scharf? Es dringt, und jetzt wird es intim, es dringt tief in unser Leben ein. Und mit einem schnellen, scharfen Schnitt legt es alles in uns bloß, auch das Geheimste und Intimste. Vor Gott liegen wir quasi, stellt euch vor, wie nackt und bloß da. Er schaut uns ins Herz. Er blickt noch in den letzten Winkel, seid euch sicher. Und ihm schulden wir Rechenschaft für jede Tat, jedes Wort, jeden Gedanken, jede Begierde, jedes Streben, jedes Fühlen. Oh, oh, oh. Das anerkannte Maßen schärfste Messer der Welt ist das Nesmuk-Messer. Deswegen habe ich euch es auf diese Folie mitgebracht. Das ist das Nesmuk-Messer. Wenn es so richtig teuer werden darf bei einem Messer, wenn es mal ein riesen Weihnachtsgeschenk werden soll, kostet so ein Nesmuk-Messer schon mal 5.000 Euro. Ich rede jetzt von einem Messer. Gefertigt wird es nach einer ganz, ganz alten Kunst. Die Besonderheit dabei ist, dass die Klingen aus mehreren Materialien bestehen, die übereinander gelegt werden und am Amboss in rund 1100 Grad Celsius zu einem Stück zusammengeschmiedet werden. Das dauert, deswegen ist das so teuer. Das dauert. Wenn man solch ein Messer besitzt, kann man im wahrsten Sinn des Wortes Haare spalten. Oder einen Seidenschal im Flug. Es zerhackt alles, was ihm unter die Klinge kommt, mit dem geringsten Kraftaufwand, ihr Tomaten und ihr Äpfel. No chance. Und jetzt sagt der Bote des Hebräerbriefes, Gottes Wort spaltet nicht Haare und Schals. Aber Gottes Wort dringt bis in die Tiefen unserer Persönlichkeit vor. Dahinter steckt eine Überzeugung, die uns quer durch die ganze Bibel bezeugt ist und uns dort begegnet. Das Wort Gottes führt quasi ein Eigenleben. Dieses Wort legt aus, wer wir sind. Dieses Wort bringt unser Leben sozusagen unter das Mikroskop der himmlischen Welt. Wir hören es und dann erst sehen wir, wer wir in Wahrheit sind und wie es um uns steht. Ich muss das noch etwas ausholen, um das verständlicher zu machen. Ihr habt das bei euch bestimmt auch schon bemerkt. Wir wissen ja nicht vollständig, wer wir eigentlich sind. Habt ihr auch schon festgestellt? Wir können uns immer nur zu einem gewissen Teil. Es gibt also einen Teil von uns, der ist uns völlig klar und den können wir auch andere an uns sehen. Also Ich weiß von mir, und manche, die mich kennen, wissen das auch von mir, ich bin eher so ordentlich und organisiert. Ist heute nicht so trendy irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Aber es freut mich, wenn es ordentlich und organisiert so geht. Wenn die Dinge ordentlich sind, ich freue mich, wenn das Licht hier im Credo brennt, wenn es brennen soll. Und nicht, wenn es das ganze Jahr über brennt. Ich freue mich, wenn die Toiletten sauber sind, die Böden gewischt, wenn das Chaos beseitigt, der Keller aufgeräumt ist. Das also kenne ich an mir. Und das kennen auch andere an mir. Und wahrscheinlich leiden die auch manchmal drunter. Es gibt aber noch einen anderen Teil unseres Wesens in uns, klar. Das ist mir klar, aber den anderen nicht. Die sehen das nicht. Es sind die intimen Ecken unserer Seele, die wir vor anderen verstecken, die nicht immer wissen müssen, wie uns zumute ist. Und das darf es auch geben. Zum Beispiel, wisst ihr, was mich wirklich traurig macht? Wisst ihr das von mir? Wisst ihr von mir, was mich wirklich müde macht? Wisst ihr von mir, was ich wirklich kämpfen muss? Wisst ihr das? Nee, das zeige ich euch auch nicht immer. Das wisst ihr nicht von mir. Manches Mal vielleicht hebe ich so ein bisschen die Decke für den einen oder anderen von euch und mache mich einsehbarer. Idealerweise weiß ich das von mir, aber die anderen wissen es nicht von mir. Und dann gibt es auch noch einen Teil unseres Wesens, der den anderen bekannt ist und uns selbst nicht. Kennt ihr? Andere können etwas an mir sehen, das ich nicht sehe. Nochmal, dass ich nicht sehe, dass ich nicht sehe, das ist dann mein blinder Fleck. Habt ihr? Hab ich? Das ist vor allem der Teil von uns, der für andere meist auch etwas anstrengender ist, weil denen fällt es ja auf. Und schließlich, wenn wir schon gerade mal bei uns sind, gibt es noch einen Teil unseres Wesens, der ist weder uns noch den anderen bekannt. Das sehe ich nicht, das sehen die anderen nicht. Nur Gott schaut in diese Tiefen unseres Wesens. Und womöglich gehört es zu seiner Gnade, dass er uns nicht in die letzten Tiefen unseres Wesens schauen lässt, manches Mal. Aber manches Mal ist es nötig, dass er uns dahin sehen lässt. Und jetzt wird es intim. Manches Mal ist es unverzichtbar, dass wir ein bisschen mehr über uns erfahren, als wir nur uns selber sagen oder andere über uns sagen. Manches Mal muss es uns etwas zeigen, ein bisschen tiefer schneiden und klarer offenlegen, was Sache ist. Warum gibt es dieses Messer des Wortes Gottes? Weil wir uns sonst verirren. Weil wir sonst nicht wachsen können. Weil wir sonst den Anschluss an Gott verlieren, so wie die Hebräer. Ich versuche das bisherige, was ich gesagt habe, mal zusammenzubinden. Wenn wir in unserem Leben mit Gott wachsen wollen, wenn wir nicht zurückfallen wollen, dann ist es nötig, dass das Wort Gottes lebendig, energisch und schärfer in bestimmte tiefen Schichten unseres Lebens eindringt. Und dann kann es jeden Bereich unseres Lebens und unseres Wesens betreffen, wisst ihr? Manches, das ganz offenkundig ist, auch an der Oberfläche sichtbar, aber wo ich einfach nicht dran arbeiten will, wo ich einfach nicht ran will. Ich weiß es, ich müsste, aber ich will nicht. Und weil ich es nicht tue, wachse ich nicht. Und manches, das andere wahrnehme und ich dafür einen blinden Fleck habe, dann brauche ich was? Dann brauche ich Ermahnung und Ermunterung von Schwestern und Brüdern nach Gottes Willen. Wenn ich das nicht bekomme, wachse ich nicht. Und manches, das ich für mich behalte, das ich in wachen Momenten auch genau kenne, meine wahren Motive hinter dem, was ich vielleicht fromm verkleide. Könnt ihr davon ausgehen, wir tun hier frommer, als wir sind. Alle. Meine Schatten, meine Strebungen nach Kontrolle und Macht und Anerkennung, meine geheimen Wünsche und Gedanken, meine unkontrollierte Wut, mein Ego, das sich in der Tiefe der Seele aufbläht und keinen Platz lässt für das, was Jesus will. Das sind wir alle auch, du und ich. Nach außen, ja, nach außen. Nach außen will ich nur Gutes, verantwortlich und fromm, seelsorgerlich, herzensguten Gründen. Aber darunter tobt sich ein unheiliges und unbändiges altes Ego aus. Manches, das mir der Geist Gottes zeigen muss, obwohl es noch niemand sah. Dass ich aber sehen muss, warum, damit ich wachsen kann. Es ist ein intimes Wort. Und wisst ihr, dann bittet Gott mit seinem Messer um unser Vertrauen. Als ob er uns anschaut und fragt, darf ich schneiden? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. So heißt es dreimal in unserem Kapitel im Hebräerbrief. Dreimal. Warum wohl dreimal? Habt ihr eine Idee? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. So lebendig, so energisch, so messerscharf ist dieses Wort. Es wird uns nicht einfach überrennen, sodass ich mich dagegen nicht mehr wehren kann. Ich kann hören oder ich kann mich verschließen. Ich kann mich öffnen oder versperren. Ich kann mich erweichen lassen oder steinhart werden. Gott bittet, dass wir hören, wenn er redet, auch wenn es weh tut. Dieser notwendige scharfe Schnitt ist nicht der tödliche Schlag mit dem Schwert. Keine Angst. Es ist der nötige Schnitt des Arztes, der mit dem Skalpell den kranken Körper öffnet und das herausoperiert, was uns am Wachsen hindert. Und ich darf euch mal alle bitten, an dieser Stelle nicht an andere zu denken. Denkt an euch. Gott zeigt uns durch sein Wort etwas von unserem Wesen, auch wenn es weh tut. Es ist eine harte Gnade, aber doch ein Zeichen tiefer Liebe, wenn Gott so mit uns umgeht. Das Wort Gottes als schärfstes Messer der Welt. Und schließlich, drittens, die Aufforderung, stell dich der Anrede Gottes. Zum Schluss, ich biete dir drei handfeste Konsequenzen an, die Gott dir mit diesem Abschnitt aus dem Hebräerbrief vor Augen stellt. Schau selbst, das ist nun deine Verantwortung. Erste Konsequenz, wir wachsen nicht, weil wir bestimmte Lebensbereiche nicht anschauen und nicht in Angriff nehmen. Wir meiden sie. Manchmal wissen wir ganz gut, dass etwas nicht stimmt. Wir verbergen sie vor anderen, wir verbergen sie vor den Menschen, die uns ganz nahe sind. Wir machen uns selbst etwas vor und dann meinen wir womöglich, wir könnten sie vor Gott verbergen. Ein kleines Stückchen gute Nachricht stecken in diesen harten Worten drin. Vor Gott liegt unsere Seele nun völlig offen und bloß, Stück um Stück, so wie wir es vertragen. Beleuchtet er mal dieses und mal jenes, damit wir wachsen können. Das Wort Gottes ist kein Nacktscanner, der uns die Würde nimmt, das ist es nicht. Aber wenn uns etwas allmählich von Jesus wegziehen will, wenn uns etwas hindert, auf Jesus zuzuwachsen, dann hat er mit dem Skalpell seines Wortes zu schneiden. Bleib bei dir. Und dann bittet er uns darum, dass wir es zulassen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Eine zweite Konsequenz, es lohnt sich einmal genauer hinzuschauen, was mich hindert zu wachsen. Was ist das? Was trägt es für einen Namen? Bei David etwa, im Alten Testament, diesem großen, großen Königsmann, bei David war es die Schuld, das konkrete Versagen gegenüber Gottes Gebot. Bei Petrus war es die Selbstüberschätzung. Wenn alle anderen dich auch verlassen, meinte er. Bei Johannes und Jakobus war es das Streben nach Macht. Rechts und links wollen wir sitzen. Bei den Pharisäern war es das Frommsein ohne Erbarmen, dass sie zu Steinen greifen ließ, anderen Menschen gegenüber. Das geht gar nicht. Beim reichen Jüngling war es das Streben nach sicherem Besitz, das ihn von Jesus fernhielt. Und wenn ihr die Situation vor Augen habt, und ja, er ging weg von Jesus und Jesus weinte um ihn. Wo muss also das Messer des Wortes Gottes bei dir die Klinge ansetzen? Nicht um dich zu zerstückeln, sondern um dich zu heilen. Wo ist deine geheime Strebung? Wo sind deine unheiligen Antriebe? Heute, wenn du seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Und noch ganz zum Schluss etwas Drittes. Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß, wie hart seine Botschaft ist. Und er weiß, dass manchmal eine so deutliche Ansprache nötig ist, auch wenn sie wehtut. Er weiß um unsere Verhärtungen. Er weiß um unsere Verweigerungen, diesem Wort Gottes Zugang zu erlauben. Darum redet er so hart. Und darum lenkt er direkt nach diesen harten Worten nun unseren Blick auf Jesus. Und er sagt nicht so, jetzt kennst du deine wunden Punkte, nun sieh zu, wie du klarkommst. Das sagt er nicht. Nein, gerade jetzt, sagt er, wer uns nur so gerne beisteht und wer uns nur zu gerne hilft. Er zeigt auf den einen, der uns in der Tiefe kennt und doch nicht verachtet. Er lädt uns zum Abendmahl ein, in voller Klarheit darüber, wie wir sind. In voller Klarheit darüber, in seiner zärtlichen Liebe, die uns gilt. Und er wendet unseren Blick auf Jesus und sagt seinen Hebräern, 2 Verse nach unserem Predigttext, dieses Wort. Das ich euch nicht abgedruckt habe. Darum umso besser zuhören. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist die Einladung zum Abendmahl heute. Wir wollen voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt.